Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega darum, wie es ist, als Pflegekind aufzuwachsen. Als Zweijährige wurde Lisi Schneider von ihren leiblichen und suchtkranken Eltern in ein Kinderheim gegeben, weil sie sich nicht mehr um sie kümmern konnten. Mit 3 Jahren wurde sie von einer Pflegemutter aufgenommen. Viele Jahre hat sich Lisi Schneider alleine gefühlt. Wie es ihr heute geht und wie ihre Kindheit als Pflegekind war, das erzählt sie uns jetzt hier bei Alpha und Omega. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich bin gern hier.
Frau Schneider, Ihre leiblichen Eltern haben Sie ja mit 2 Jahren ins Kinderheim gegeben. Mhm. Was wissen Sie denn heute über die Gründe?
Also, die weiß ich vor allem aus Erzählungen. Und meine Eltern waren beide suchtkrank. Mein Vater wurde dann festgenommen von der Polizei, als ich 2 Jahre alt war, weil er mit Drogen eben gedealt hat auch, wurde dann abgeschoben. Und meine leibliche Mutter konnte sich nicht um mich kümmern und hat mich dann freiwillig, also sie ist von sich aus mit mir in ein Kinderheim und hat mich dort abgegeben. Mhm. Genau, also sie waren einfach nicht in der Lage, mhm, aufgrund ihrer Suchterkrankungen.
Sie hatten einen Halbbruder oder Sie haben einen Halbbruder, der damals auch sich als 6-Jähriger um sie gekümmert hat. Ja. Was hat er getan?
Also das weiß ich auch wieder nur aus Erzählungen, gell? Ich finde, das ist früh. Man weiß zwar, dass das das Leben mitprägt, aber Erinnerungen habe ich jetzt keine. Aber er hat zum Beispiel erzählt, dass die Wohnung oft einfach voll war mit Menschen, die dort ihren Süchten nachgegangen sind. Und er dann Babygläschen zum Beispiel geklaut hat im Supermarkt, wo wir gewohnt haben, weil ich so geschrien habe vor Hunger und er sich nicht zu helfen wusste und kein Geld da war. Genau. Das weiß ich zum Beispiel von ihm, ja.
Ja, Sie waren 1 Jahr im Kinderheim. Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, normalerweise erinnert man sich nicht wirklich an das Alter zwischen 2 und 3. Ist bei Ihnen durch diese prägenden Erlebnisse irgendwas hängen geblieben?
Ja, tatsächlich. Also also Erinnerungen sind ja immer nicht ganz verlässlich. Ich erinnere mich nicht an die Zeit vor dem Heim, aber im Kinderheim habe ich 2, 3 Erinnerungen und tatsächlich erinnere ich mich an 2 Erzieherinnen, die dort gearbeitet haben. Und eine davon habe ich bei meinem Realabschluss in der Abschiedsfeier, war eine Verwandte von einer Freundin von mir aus der Klasse genau wieder getroffen. Also die gab es wirklich.
Genau, okay. Ja. Und was sind das für Erinnerungen? Sind das positive oder negative? Vielleicht können Sie irgendwas
erzählen. Also die ich habe, sind negativ, aber an diese beiden Erzieherinnen, die sind positiv. Wo ich jetzt das Gefühl habe, im Nachhinein, da waren 2, die haben sich um mich gekümmert. Also die haben mich sowas wie Liebe gegeben, mich auf den Arm genommen und meine Erinnerungen an die Situation, die ich habe, sind sehr chaotisch, unruhig, alleine auch. Es war ein Junge, der hat nur geschrien, also heute würde man sagen, das ist halt Trauma, aber der hat sich in den Flur gestellt und einfach immer nur geschrien, also jetzt nicht geweint, sondern Mund auf und geschrien, das weiß ich zum Beispiel, und ich sehr unsicher, also das ist mein Gefühl. Bis auf diese 2, wenn die Dienst hatten. So meine ich, so fühlt sich's an, genau. Mhm. Und mit der einen habe ich damals gesprochen, 4 Jahre später.
Als Sie 3 Jahre alt waren, wurden Sie von Ihrer Pflegemutter abgeholt. Und an diesen Tag haben Sie auch noch Erinnerungen?
Ja, tatsächlich. Einfach, das wird man wahrscheinlich heute nicht mehr so machen, aber ich wurde damals, also es hieß, mich holt meine Pflegemutter ab, ich kriege ein neues Zuhause. Mhm. Und dann war ich in so einem Raum, da war eine Uhr, die hat getickt. Und noch diese alten Telefonzellen, wo so schwarz an der Tür hängen mit so einem Plexiglas-Ding drumherum und Stühle. Also jetzt wie so ein Warteraum, aber jetzt nicht mit Spielsachen oder so. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Und dann immer dieses Ticken der Uhr. Daran erinnere ich mich. Und dass ich immer wieder, ich war 3, war da alleine auf Station gegangen bin und gefragt habe, wann kommt sie? Und man immer gesagt hat, die kommen gleich. Mhm. Es kann sein, ich stand da nur 3 Minuten alleine. Aber in meiner Erinnerung war ich da einen halben Tag alleine in diesem Raum mit dieser Tick, 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 tickenden Uhr.
Nicht wirklich für 3-Jährige ausgelegt.
Nee, ich glaube, man wird es wahrscheinlich heute auch nicht mehr so machen.
Ja, genau. Ihr Halbbruder ist auch nach Ihnen ins Kinderheim gekommen, und zwar einen Tag danach. Ja. Was ist denn mit ihm passiert danach? Wie ging es weiter?
Ja, er wurde auch erst aufgenommen in eine Pflegefamilie. Das hat aber nicht geklappt. Ich kenne aber die Gründe nicht. Und er ist dann tatsächlich im Kinderheim und dann in der Wohngruppe groß geworden. Mhm. Also sein Lebensweg ist schon ein anderer. Genau,
ja. Sie sind bei Ihrer Pflegemutter geblieben.
Ja.
Wie war denn Ihre frühere Kindheit, die frühe Kindheit dann bei Ihrer Pflegemutter? An was erinnern Sie sich?
Also ich finde es immer schwierig zu sagen, weil ich bin meiner Pflegemutter unfassbar dankbar. Sie wird dieses Jahr 80 und sie hat insgesamt 7 Pflegekinder gehabt, aber nicht immer auf einmal, sondern wir waren zu 4 bei ihr in der Wohnung und dann wurde ein Kind zum Beispiel, hat man versucht, wieder zurückzuführen in die Familie. Dafür kam dann ein neues. Und deswegen würde ich sagen, es war eine gewisse Unruhe. Also es war kein normales, festes Familienkonstrukt, sondern es war sowas, auch weil es immer diese Besuchszeiten gab. Also alle 14 Tage zu den leiblichen Eltern. War für die anderen, bei mir war das so ein bisschen, weil meine Mutter war nicht immer verlässlich, also das war nicht immer klar, aber es war einfach unruhig, würde ich jetzt sagen, aus meiner jetzigen Sicht auch als Mama. Und ja, heute würde ich sagen, ich war einfach viel allein, also ich habe viel nicht einordnen können und habe mich alleine gefühlt. Also wir waren ja eine Geschwisterkonstellation, ich würde sogar sagen, die frühe Kindheit habe ich das gar nicht so richtig registriert. Mhm. Nur dieses Gefühl und dann, je älter ich wurde, hat sich das dann wie so festgesetzt und so mein Gefühl der Einsamkeit und des Nicht-Gesehen-Werden, Nicht-Verstanden-Werden, das hat sich so tief eingebrannt irgendwie, obwohl meine Pflegemutter toll ist, ja, das ist mir ganz wichtig, genau.
Ja, es waren irgendwie eine Art Geschwister da, aber es war nicht so wirklich ein vertrauensvolles Verhältnis, das man sonst vielleicht zu Geschwistern haben kann.
Ja, doch, zu meiner ältesten Schwester, also die ist 3 Monate älter als ich, die war auch schon vor mir in der Familie und die blieb auch. Also wir waren konstant, bis ich 16 war, zusammen bei meiner Pflegemutter, genau.
Ihre Pflegemutter war alleinerziehend.
Ja.
Was war denn der Grund, ihre Motivation, warum sie das gemacht hat?
Meine Mutter ist gläubig und sie hat gesagt, sie ist Erzieherin von Beruf und hat dann irgendwann gesagt, Gott hat ihr den Auftrag gegeben, Pflegenest, so hat sie das genannt, aufzumachen und Pflegekinder aufzunehmen. Und das wirklich zu einer Zeit, finde ich immer noch Hut ab, wo Alleinerziehende jetzt, sage ich mal, nicht gang und gäbe waren. Ja? Also plus, dass wir alle eben diese andere Hautfarbe haben. Ja? Also das war ja auch nicht gang und gäbe zu der Zeit. Und das waren ihre Beweggründe, genau. Und ich weiß, also oder ich meine, sie hätte mal erzählt, dann hatte man meine erste Schwester, die war eben auch Mischling. Es ist immer schwierig, selbst für mich mittlerweile zu sagen, wie darf ich mich nennen. Letztens hat mir jemand gesagt, ich darf mich nicht Mischling nennen, sondern ich bin Mulatte, also aufgrund meiner Hautfarbe. Aber okay. Mulatte, finde ich, klingt so komisch. Also ich habe mich immer als Mischling bezeichnet, weil ich eben deutsch und nigerianisch sozusagen zusammenkommt. Und die war schon vorher da, eben auch dunkelhäutig. Mhm. Und meine Pflegemutter hat dann mich bekommen, dann hat sie noch jemand bekommen, die auch dunkelhäutig war, also und dann noch einer, also wir waren dann echt so eine kleine Gang bei ihr.
Genau. Okay, also das hat schon ein bisschen zusammengeschweißt, höre ich so raus.
Ja. Schon, ja.
Wann haben Sie denn erfahren oder realisiert, dass Sie ein Pflegekind sind?
Das kann ich mir überhaupt nicht erinnern, das ist nicht wahr. Also einfach, weil ich mit 3 abgeholt wurde. Mhm. Also das war immer offen und genau. Und dadurch, dass es ja diese Kontakte zu leiblichen Eltern gab, gab es bei uns ja überhaupt nicht die Möglichkeit, das irgendwie geheim zu halten oder so, oder dass man das nicht anspricht. Also das war völlig offensichtlich.
Ja. Ja. Was war denn der Unterschied im Vergleich zu anderen, die kein Pflegekind sind? Was hat es denn mit Ihnen gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so richtig beantworten, außer dass es immer wieder so Situationen gab. Also so Kleinigkeiten, also dass zum Beispiel ein Vater mal gesagt hat, als ich eine Zahnspange bekommen habe, da war ich bei einer Freundin zu Hause und der meinte dann, ach, du bist ja Pflegekind, und ich habe gesagt, ja, und hat er gesagt, meine Steuergelder haben deine Zahnspange finanziert, darauf musst du aufpassen. Also es war immer mehr von außen, dass mich Leute wie erinnert haben. Oder natürlich auch meine Hautfarbe, ja. Also das war immer die Frage, woher kommst du eigentlich? Also und dieses Gefühl eben, keine Heimat zu haben. Ich glaube, was waren die Ursprungsfragen? Entschuldigung.
Was es mit Ihnen gemacht hat.
Also, dieses Heimatlose. Also schon das Gefühl, obwohl ich einen Ort hatte, wirklich einen sicheren Ort auch und eine verlässliche Pflegemutter, war mein Gefühl, heimatlos zu sein. Also so, ja, nicht verwurzelt. Mhm. Vielleicht so, ja.
Und dieser Kommentar dieses Vaters mit der Zahnspange, wie hat sich das angefühlt für Sie?
Ja, voll beschämend. Also das ist ein ganz großes Gefühl, auch die Scham, weil er war jetzt nicht der Einzige, sondern auch Lehrer, also überhaupt nicht böse. Also die Leute meinen das ja nicht böse, aber auch immer diese Dankbarkeit. Da hat dich jemand aufgenommen, da hat dich jemand gerettet. Jetzt musst du dich dementsprechend verhalten, um Dankbarkeit auszudrücken. Also die Dankbarkeit, finde ich, war mit das größte Thema in diesem Pflegekindsein, und dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe mir mein Leben nicht ausgesucht. Also es war ja nicht so, dass ich gedacht habe, hier, ich komme jetzt mal auf die Welt und bringe hier alle mal in Unruhe und muss um Hilfe bitten, sondern ich bin ja reingeworfen worden und das war immer ein negatives Gefühl. Also das erinnere ich mich ja immer als Manko, ja, als Defizit, auch von außen. Ja.
Ihnen ist von außen sozusagen der Stempel aufgedrückt worden.
Ja, und es ist einfach ein Stempel, das ist schon so. Mhm. Ja.
Wir haben Zahlen aus dem Jahr 2021 zu Pflegekindern in Deutschland, was ich die Zahlen ganz spannend finde. Deutschlandweit waren das 122.700 junge Menschen in einem Heim plus 87.300 in einer Pflegefamilie. Also man sieht, es sind wahnsinnig viele Kinder betroffen. Mhm. Wir haben die Zahlen jetzt nicht aus Ihrer Zeit damals. Man kann aber davon ausgehen, dass es damals auch nicht wenige waren. War Ihnen denn bewusst, dass Sie ja jetzt kein Einzelfall sind, sondern dass es so viele andere Kinder gibt, denen es auch so geht?
Nee, außer dass es eben meine Pflegeschwestern auch betroffen hat. Mhm. Also es war mir nicht, also doch, wir hatten noch eine Nachbarsfamilie in der Straße, das war auch nett, die habe ich letztens wieder getroffen, die sind auch Pflegekinder. Aber es war mir jetzt nicht so ein Thema, wo ich dachte, weil alle meine Freundinnen und so, die kamen aus diesen intakten Elternhäusern oder vermeintlich intakt, ja. Also nee, war mir nicht bewusst. Mhm. Also außer bis auf meine Pflegeschwestern, ja.
Und wenn Sie dann mal Freundinnen besucht haben und in diese vermeintlich intakten Familie gekommen sind, was hat es mit Ihnen gemacht? Also wie ging es Ihnen dort?
Also ich fand es immer sehr, sehr schön und ich glaube, da war auch dieses Gefühl, kein richtiges Zuhause. Also, obwohl das immer so klingt, also ich finde das manchmal schwer meiner Pflegemutter gegenüber, ja. Aber einfach, dass das so, ja, dieses Vater, Mutter, Kinder, ja. Also das war so, und dann noch eine Oma, die freundlich und liebevoll war. Ich weiß noch, ich war bei einer in der Nachbarschaft voll oft und wir waren auch oft ihre Oma besuchen. Und die hatten einen Spitznamen für diese Oma und ich habe angefangen, irgendwann diesen Spitznamen mit zu benutzen, weil ich es dort so toll fand. Und ich glaube, das fand die Familie schwierig. Die haben dann diesen Spitznamen umbenannt von dieser Oma und diese Freundin hatte was zu mir gesagt. Ich bin danach auch nicht mehr hingegangen. Also ich glaube, ich war immer sehr bedürftig und ich glaube, das hat man mir manchmal echt abgespürt. Also genau, ja.
Sie haben sich so ein sicheres Netz irgendwie selber gewünscht für sich.
Ja.
Jetzt habe ich noch einen ganz verrückten Gedanken. Ja. Bei Pflegekindern ist es in der Regel so, dass die Kinder gegen den Willen der Eltern aus der Familie genommen werden. Ja. Bei Ihnen war das ja nicht so. Bei Ihnen war das so, dass Ihre Eltern Sie im Kinderheim abgegeben haben, weil sie gemerkt haben, sie können sie nicht versorgen. Mhm. Das war natürlich alles unglaublich hart für Sie. Wenn Sie das heute anschauen, so in der Rückschau, ist es trotzdem was Sie vielleicht als Akt der Liebe Ihnen gegenüber sehen können, dass Sie verantwortungsvoll gehandelt haben?
Genau, absolut. Aber ich muss echt sagen, es war ein Prozess. Also ich habe meine Geschichte ganz lang als Defizit wahrgenommen. Und ich weiß noch, ich habe jemandem mal erzählt, dass ich von meiner, also das waren ja nicht meine Eltern, sondern mein Vater wurde verhaftet, dann war meine Mutter alleine, meine leibliche. Und dann hat sie daraufhin entschieden, das kann ich nicht alleine und hat mich abgegeben. Also da war er schon weg und ward ja nie wieder gesehen. Und ich habe aber erst später registriert, was diese Reflexion einer Mutter, ich gebe dich freiwillig ab, da muss kein Nachbar sich melden, da muss kein Jugendamt vor die Tür, da gibt's keine Kämpfe. Doch, absolut finde ich das mittlerweile. Es hat gedauert, aber das empfinde ich wirklich von meiner leiblichen Mutter sehr weise tatsächlich in ihrer eigenen Not, so an mich zu denken, ja, und zu merken, in meinem Umfeld kann sie nicht groß werden.
Ja. Ja. Sie haben es gerade schon gesagt, der Kontakt zu Ihrem Vater, der ist nie wieder aufgekommen. Nee, Wie war denn der Kontakt zu Ihrer Mutter, als Sie in der Pflegefamilie gelebt haben?
Ja, also man hat ja dieses, es gibt ja dieses Elternrecht und es gibt diesen Kontakt zu den leiblichen Eltern. Das wird dann irgendwie gesetzlich oder was weiß ich, weiß gar nicht genau, geregelt. Und das war bei uns 14-tägig. Aber meine Mutter war zwischendurch wohnungslos. Dann habe ich sie jahrelang gar nicht gesehen. Dann war sie im Gefängnis. Da war ich noch ziemlich jung. Da habe ich sie dann auch mal besucht. Ich habe sie auch mal zu Hause besucht. Da gab es dann Situationen mit Männern, die ich jetzt gar nicht schilder. Aber das war einfach schwierig. Also ich fand, obwohl ich meine Mutter immer lieb hatte, das ist auch interessant, ja. Also sie war mir ja keine richtige Mutter. Und trotzdem gibt diese Ursehnsucht nach der Mutter, fand ich das schwierig, das wenn ich auf sie getroffen bin, weil sie einfach mich auch in bestimmten Situationen nicht geschützt hat, wo es eine Mutter hätte machen müssen. Mhm. Genau.
Jetzt kommen Sie als Kind in ein Gefängnis, um die Mutter zu besuchen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was haben Sie dort erlebt? Wie ging es Ihnen dort?
Also ich war nur einmal da und ich weiß noch, meine Pflegemutter, die hat es immer versucht, gut zu machen, ja, auch diese Begegnungen. Und wir haben im Garten einen Blumenstrauß gepflückt. Also ich bin in Frankfurt groß geworden, aber meine Pflegemutter hat ein schönes Haus mit einem großen Garten. Und den hat man, das werde ich nie vergessen, den hat man dann, man wird ja dann so gefilzt, auch als Kind, und man hat diesen Blumenstrauß auseinandergenommen, um zu schauen, ist da was drin, was wir reinschmuggeln oder so. Ich weiß noch, also es war einfach total komisch und meine leibliche Mutter hat mir Sachen erzählt, die ich nicht hören hätte müssen so. Also wir waren ja nicht Mutter und Kind in dem Sinne, ja, sie war einfach, genau. Also von daher sicherlich nicht schön. Also eine Erfahrung, mittlerweile ist echt okay, aber
ja.
Ja.
Und es war diese Sehnsucht trotz allem nach dieser leiblichen Mutter da. Mhm. Sie hatten sich auch gewünscht, dass sie mit 14 wieder zu ihrer Mutter zurückziehen können, aber dazu ist es nicht gekommen.
Nee, genau, meine leibliche Mutter ist dann verstorben. Ja, genau, einfach an den Folgen ihres Lebenswandels, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ja.
Da waren Sie 14 Jahre
alt.
Da war
ich 14, ja.
Was hat der Tod Ihrer Mutter mit Ihnen gemacht?
Also zwei Sachen, würde ich sagen. Also das erste war, dass ich so viel geweint habe, ja, immer nachts für mich alleine, weil ich dachte, das ist nicht angebracht. Sie war mir ja nie eine Mutter in dem Sinne. Und ich weiß aber noch, das ist für mich so ein Schlüsselerlebnis, ein sehr frühes, dass ich nachts viel geweint habe und irgendwann so in die Dunkelheit mich gefragt habe, Lissi, warum weinst du so? Um was weinst du? Also, und das ging so ein paar Nächte so. Und irgendwann, werde ich nie vergessen, bin ich wie so aufgesitzt im Bett und habe gedacht, ich weine nicht um meine Mutter, sondern ich weine um das Wunschbild einer Mutter. Weil ich mich immer, wenn ich auch mit meiner Pflegemutter Streit hatte oder Schwierigkeiten, habe ich mich immer so sehnsuchtvoll und habe gedacht, irgendwann gehe ich zu meiner leiblichen Mutter und die liebt mich, wie ich bin. Und da bin ich willkommen. Also völlig utopisch, also das war ja nie Wirklichkeit. Und dieses Bild ist eigentlich gestorben, als meine Mutter gestorben ist. Und das wahrzunehmen, das hat mir aber voll geholfen.
Und das haben Sie mit 14 realisiert.
Ja,
krass, das ist ja Wahnsinn.
Als 14-Jährige
sehr beeindruckend.
Nie gelesen, genau. Ja. Nichts bis dahin, aber diese Selbstreflexion. Und ich würde aber sagen, seitdem stelle ich mir immer Fragen in meinem Leben.
Ja.
Und die regen Prozesse an, die mir unfassbar helfen.
Ja.
Weil allein, dass ich damals dann diese Traurigkeit in Worte fassen konnte, hat mir unheimlich geholfen in diesem Prozess, den habe ich ja mit mir selbst gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich will das nicht sagen, weil mich da keiner verstehen wird, weil sie ja, wie gesagt, nie eine Mutter tatsächlich für mich war.
Ja. Sie sind mit 16 dann ausgezogen, Sie haben erstmal ein FSJ gemacht,
genau.
Freiwilliges Soziales Jahr. Mhm. Da haben Sie auch Ihren heutigen Mann kennengelernt.
Ja.
War das dann der Moment, so die erste große Liebe, jetzt ist alles gut, jetzt sind Sie glücklich?
Das ist die Frage, gell? Ich frage mich immer, was sind erste große Lieben? Heute würde ich sagen, es war ein Defizit, dass aus dem heraus ich eine Sehnsucht hatte und ich bin Gott froh und Gott wirklich dankbar, dass das so ein toller Mann war. Also es hätte auch, glaube ich, einfach ein schwieriger sein können, wo dann mein Lebensweg nicht so geradlinig gewesen wäre. Es war einfach der Wunsch nach Sicherheit, nach einem Zuhause, nach so einer Person, die so ganz für mich ist und ja, und deswegen die erste große Liebe, ja, jetzt ja, aber damals würde ich sagen, eher aus einem Defizit heraus und dann wirklich mit der Gnade Gottes ist es gelungen.
Ja. Ja. Waren Sie dann glücklich?
Zu dem Zeitpunkt nicht, nee. Aber also ich habe mich halt so durchs Leben gewurschtelt, ist ja mein Lieblingsbegriff.
Mhm.
Also praktisch, ich kam immer wieder in mir in so eine Traurigkeit, so eine Schwermütigkeit. Also die habe ich aber ganz viele Jahre mit mir getragen, aber ich dachte, das ist normal. Bis ich dann irgendwann an meine Geschichte ran bin, ist noch gar nicht lange her tatsächlich.
Mhm.
Und diese Schwermütigkeit ist dann gegangen nach einer Traumatherapie.
Sie haben eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester.
Ja.
Ihr Mann hat damals Elektrotechnik studiert. Mhm. Sie haben geheiratet, als Sie 21 waren. Mit 27 kam das erste Kind. Also ein bisschen hört sich jetzt wieder bilderbuchmäßig an.
Ja.
Auch als das erste Kind kam, Sie waren verheiratet, trotzdem war die Traurigkeit da?
Ja, krass, ja. Finde ich immer, ja, war da. Also das ging auch nicht weg. Also das war einfach so eine Schwere. Das kann man sich, glaube ich, schwer vorstellen, wenn man es nicht kennt. Aber die es hören, die werden es kennen. Wenn man aufsteht und es ist schon eine Schwere da. Obwohl viele schöne Momente, auch dass ich eine Tochter bekommen habe, das war ein ganz großes Glücksmoment. Und gleichzeitig war ich als Mutter so unsicher, also jeden Tag, dass ich gedacht habe, wie kriege ich das hin, wie wird die groß, wie schaffe ich das? Also was ganz Ambivalentes, ja, und nie leicht, also nie eine Leichtigkeit. Mhm. Genau, ja.
Was war denn so dieses, oder wie war dieses Muttersein? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Was war Ihnen wichtig? Wollten Sie vielleicht Dinge auch anders machen als Ihre leibliche Mutter, mhm, oder Ihre Pflegemutter vielleicht auch?
Ja, das ist manchmal das Schlimme oder vielleicht auch dem Alter geschuldet. Ich wollte natürlich alles anders machen und alles besser machen, ja. Also vor allem dieses warme, kuschelige, sichere. Also all das wollte ich, wobei ich das bei meiner Pflegemutter, würde ich sagen, gar nicht hatte. Aber ich würde heute sagen, ich hatte wie keinen Zugang dazu. Da war durch dieses Kinderheim, durch das Weg von meiner leiblichen Mutter, habe ich das Gefühl jetzt danach, wie schon da eine Wand, und ich konnte es gar nicht so wahrnehmen. Ich habe das alles sehr als System empfunden und eher nicht so empathisch, nicht so, ja. Und deswegen habe ich immer gedacht, mein Kind soll sich immer geliebt, immer für dich, mhm, genau, so soll sie sich fühlen, ja.
Wie anstrengend ist das denn?
Sehr. Vor allem, es geht ja dann um Regeln, es geht dann um Erziehung. Ja. Aber das ist mir unfassbar schwer gefallen. Mhm. Fällt mir auch heute noch schwer. Konsequenzen und so, weil ich praktisch wie Strenge immer gleich Sorge habe, dass da dann eine Lieblosigkeit ist. Also ich konnte es nie gut trennen.
Ja.
Ja.
Also Strenge fühlt sich an wie Lieblosigkeit.
Ja, genau. Ja. Und da habe ich mir dann auch Hilfe gesucht. Also. Ja. Als ich gemerkt habe, das so funktioniert es nicht.
Sie haben ja auch zwei weitere Töchter noch bekommen. Genau. Sie haben drei Töchter mittlerweile. Drei Töchter, ja. Und danach haben Sie sich Hilfe gesucht.
Genau, erst danach. Also das, ja.
Inwiefern hat Ihnen die Traumatherapie geholfen?
Unfassbar. Ich möchte dafür Werbung machen. Also ich weiß nicht. Gut, okay. Es kann auch sein, dass ich jetzt eine besonders weise, tolle Frau hatte. Aber für mich war im Gegensatz, was heißt im Gegensatz? Ich habe jetzt nie vorher eine richtige Therapie gemacht, aber es gab schon immer mal Momente, wo ich an meine Grenzen kam und wo ich gedacht habe, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich eine Psychologin, nicht als Therapie, sondern bin 3-4 Mal hingegangen, habe das auch bezahlt. Also es waren dann so eine Freie, die sich da weitergebildet hat oder so. Und die hat mir dann auch punktuell geholfen. Mhm. Und das war auch gut, aber das Interessante ist, ich kam dann in diesen Gesprächen immer an den Grund, warum ich mich wie fühle zum Beispiel. Aber es ging da nicht weiter. Und in dieser Traumatherapie wird viel mehr die Resilienz betont. Also wir sind echt in eine Situation zum Beispiel rein im Kinderheim, wo ich ganz negativ, also ganz defizitär innerlich hatte. Und in dieser Traumatherapie guckt man sich dann immer auch die Resilienz an. Aber was hast du da gelernt? Also es war unfassbar. Ich bin jedes Mal praktisch raus und war so, Mensch, das hast du doch gut gemeistert. Also immer so positiv. Und das hat mir unfassbar geholfen. Und im Prinzip erst danach ging dieses Defizit weg. Also die Elke Heidenreich hat so ein wunderbares Buch geschrieben, Altern. Und sie beschreibt ihr Leben in 2 Versionen. Einmal die aus dem Defizit und die aber auch, und aus dem Positiven. Und das ist so interessant. Und wo ich das gelesen habe, genau so war es. Ich habe ganz lang immer nur gedacht, ich bin Pflegekind, ich war im Heim, ich bin nicht willkommen geheißen worden, niemand wollte mich. Und nach dieser Traumatherapie kann ich mein Leben anders betrachten. Das ist so schön.
Ist das eine Sache der Haltung, ob ich meinen Fokus auf die negativen Dinge lege in diesem Ereignis oder vielleicht doch irgendeinen positiven Aspekt darauf und meinen Fokus auf das Positive lege?
Das könnte man meinen, habe ich auch lang so gedacht. Und ich habe zum Beispiel seit 2014 sammle ich Dankesmomente, immer schriftlich abends, als Haltung. Und ich finde das was ganz Wichtiges. Ich nehme wahr, was ich Gutes habe, aber das Gefühl ging halt trotzdem nicht weg. Und deswegen ist es so schwierig. Also ich würde sagen, schon ist es eine Frage der Haltung, aber die habe ich 10 Jahre ja eingeübt, also wirklich, und es hat sich auch was verändert, aber dass es wirklich dann zu einer emotionalen Veränderung kam, dass ich es dann anders gedeutet habe, das kam tatsächlich erst mit der Hilfe durch die Traumatherapie. Mhm. Also ich glaube, das eine, wobei meine Traumatherapeutin hat gesagt, wir wären so schnell nicht vorwärts gekommen, wenn ich nicht das davor schon gemacht hätte. Also wahrscheinlich schon, das geht dann ineinander. Aber für mich war echt nochmal Game Changer.
Eine wichtige Vorarbeit, diese Dankbarkeit auch, die Sie beschrieben haben.
Genau.
Haben Sie denn heute noch Kontakt zu Ihrer Pflegemutter?
Ja, und mittlerweile einen ganz liebevollen und schönen. Und ich bin auch zu ihr hin irgendwann und habe mich bei ihr entschuldigt, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich wie als Erwachsener an ihr abgearbeitet, ja, weil sie emotional mir nicht begegnet ist, wie ich geglaubt habe, dass ich es hätte gebraucht, habe ich wie ihr zum Vorwurf ganz lang gemacht, was mir voll leid dann irgendwann tat, als mir das bewusst wurde. Weil sie kann ja nicht auffangen, was mir, also sie hat ja das Trauma nicht verursacht, was mir passiert ist, auch noch in anderen Situationen. Und ja, und deswegen bin ich so dankbar, dass es mittlerweile einfach schön ist. Sie wird dieses Jahr 80 und bin ihr ganz dankbar und ganz, ja.
Haben Sie in Kontakt zu Ihrem Halbbruder noch?
Nee, wie soll ich sagen? Ich habe ihn jetzt, glaube, meine Jüngste ist jetzt 10, die kennt er noch nicht. Mhm. Und er sucht nie den Kontakt zu mir. Mhm. Ich überlege, ob es zum Beispiel auch aus diesem Gefühl der Überforderung von damals war. Und wenn ich ihn aber anrufe, und jetzt habe ich gedacht, letztes Jahr habe ich schon gedacht, jetzt besuche ich ihn mal, weil er wohnt einfach noch in Frankfurt. Und dann rufe ich an mit dem Handy und der geht dann dran und sagt, ja, Lissi, was ist? Also so als wäre nie was gewesen. Ja. Aber wir hatten es nicht geschafft. Aber dieses Jahr will ich ihn unbedingt. Also im September treffe ich ihn.
Sehr schön.
Genau.
Ich hatte zum Ende der Sendung noch eine Frage an Sie. Ja? Was würden Sie denn Menschen raten, die selbst im Moment Pflegekind sind oder vielleicht Pflegekind waren? Was ist Ihr Tipp?
Also ich würde mittlerweile sagen, also zwei Sachen. Einmal mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, tatsächlich hingucken und das auch zugeben. Also ich habe lang gedacht, kognitiv, Mensch, so schlimm war es gar nicht. Ich hatte ja ein sicheres Zuhause. Also man versucht sich, also ich fand, man versucht viel kognitiv zu regeln, aber das Gefühl geht da nicht mit. Also da gibt's ja ein Bindungstrauma, da gibt's Verletzungen. Und deswegen finde ich ganz wichtig, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Ich finde...
Der zweite Punkt noch.
Ja, genau. Und der zweite für mich ist Gott dazu einladen, Jesus in diesen Heilungsprozess. Also ich glaube, die Traumatherapie mit diesem, dass Jesus mit mir da durchgeht, das war total wichtig.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Lissi Schneider, wie es ist, als Pflegekind aufzuwachsen, das war unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.